Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von 1848 und Tief im Westen in unserem neuen regelmäßigen Format zusammen. Ich, Claudio Gentile, bin ja heute wieder mit Philipp Rentsch von Tief im Westen. Hallo Philipp.
Hallo Claudio, grüße dich zur dritten Ausgabe heute schon.
Und wir wollen heute über die PK sprechen, in der Uwe Rösler vorgestellt worden ist am Anfang der Woche. Wir wollen ein bisschen auf die Systemfrage schauen. Wie könnte Uwe Rösler denn mit dem VfL in die nächsten Spiele gehen? Und wir wollen ein bisschen aufs Personal schauen. Welche Spieler hat er im Kader? Welche Spieler haben bisher vielleicht nicht so performt und könnten jetzt unter ihm wieder aufglühen? Aber Philipp, lass uns doch mal direkt mit der PK anfangen. Du warst am Montag vor Ort. Wie waren denn deine Eindrücke so?
Es war, glaube ich, die längste Pressekonferenz, die ich jemals miterlebt habe beim VfL. Uwe Rösler hat sich viel Zeit genommen für die ganz unterschiedlichen Fragen und er ist auch inhaltlich auf vieles schon eingegangen. Er hat viele Mängel auch offengelegt, hat klar angesprochen, warum der VfL Bochum sich in dieser prekären Tabellensituation befindet, hat also klar gesagt, im Schnitt fast 2 Gegentore pro Spiel sind zu viel. Nur ein Tor im Schnitt selbst geschossen pro Spiel ist zu wenig. Also er muss an unterschiedlichen Stellen ansetzen, hat dargelegt, dass die Abwehr aus seiner Sicht das Fundament ist. Aber er hat auch gesagt, dass er ein vorwärtsdenkender Trainer ist, also durchaus auch einen offensiven Fußball, einen mutigen Fußball bevorzugt. Das Mittelfeld sei aus seiner Sicht dann das Prunkstück, das Herzstück, so hat er es wortwörtlich genannt. Also das ist so seine erste Lageeinschätzung und er hat also, wie gesagt, vieles beantwortet. Die Systemfrage, da wollte er noch nicht ganz drauf eingehen, hat also gesagt, dass er das auch vom Spielermaterial abhängig machen möchte, was ich persönlich für sinnvoll und pragmatisch halte. Aber darüber werden wir sicherlich in den nächsten gut 30 Minuten auch diskutieren. Claudio, wie war denn dein Eindruck von der PK? Hat dich inhaltlich irgendwas überrascht?
Zuallererst muss ich ein bisschen grinsen, als es dann wirklich Uwe Rösler geworden ist. Den haben wir ja ausgiebig hier in der vergangenen Woche diskutiert. Es war ja einer meiner beiden Wunschkandidaten. Deswegen vom Profil her glaube ich, dass er sehr, sehr gut zum VfL Bochum passt und zur aktuellen Situation, wenn man sich seine Vita anguckt. Es ist eben nicht das erste Mal, dass er einen Verein in einer sehr, sehr schwierigen Lage übernimmt, wo der Verein faktisch in den Abgrund blickt. Das war zum Beispiel bei der Fortuna, seiner einzigen Station bisher in Deutschland, sehr, sehr ähnlich. Er ist auch kein Trainer, der jetzt unbedingt immer nur eine super kurze Zeit bei den Vereinen ist. Also wenn man jetzt guckt, er war 3 Jahre in Aarhus und bis auf das letzte halbe Jahr auch nicht unbedingt unerfolgreich. Deswegen blicke ich da erstmal ganz positiv rein. Über die persönlichen, über die Persönlichkeit von ihm haben wir in der letzten Woche schon ein bisschen gesprochen. Ich glaube, das könnte auch zur aktuellen Situation passen, auch was er angedeutet hat auf der PK, wie er sich erstmal einen Eindruck verschaffen will von den Spielern, auch was er immer meinte, er ist hart, aber in gewisser Weise auch herzlich. Ich glaube, seine Mentalität, das könnte sehr, sehr gut zu uns ins Ruhrgebiet passen. Mein Eindruck von ihm war, ich fand es ganz interessant, man merkt ihm, dass er sehr viel im Ausland gelebt hat, als Spieler schon, aber auch jetzt als Trainer sehr viel im Ausland gearbeitet hat. Er hat immer so wie dieses Denglisch reingebracht, hat Deutsch gesprochen mit englischen Fachwörtern dann. Ich glaube, dieses, was du gerade meintest, nach vorne gewandter Trainer, hat er explizit forward-minded oder so ein ähnliches Wort benutzt. Fand ich ganz spannend. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal für die Spieler, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, auch nochmal ein Pluspunkt. Ansonsten hat mich eigentlich wenig überrascht. Also ich fand, es war eine sehr solide PK. Aber nach welcher PK hat man denn eigentlich kein schlechtes Bauchgefühl, wenn ein Trainer präsentiert wird? Das sind ja die allerwenigsten. In der Regel wissen die ja schon, was man sagen muss, welche Knöpfe man drücken muss, um zumindest eine gewisse Art von Euphorie zu entfachen. Ich glaube, Euphorie ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort in der Situation. Weil wir so dermaßen am Boden liegen, dass es erstmal eine grundsolide Basis braucht, auf der man arbeiten kann, bevor wieder eine Euphorie entfacht werden kann. Aber ich fand es ein super solider Auftritt und ich gucke jetzt erstmal positiv nach vorne. Was anderes bleibt uns in der Form ja auch erstmal gar nicht übrig.
Ja, das ist natürlich richtig. Und Uwe Rösler weckt natürlich jetzt Erwartungen, weckt zumindest Hoffnungen bei dem einen oder anderen. Und es geht natürlich für ihn jetzt darum, ein Team auf den Platz zu bekommen, das dann auch funktioniert. Denn ich habe es gestern mal überprüft, 28 Feldspieler kamen bislang, oder nicht Feldspieler, insgesamt Spieler inklusive Team Horn zum Einsatz, also 27 Feldspieler, ein Torwart in den bisherigen Pflichtspielen. Das deutet also darauf hin, dass natürlich auch teilweise verletzungsbedingt, aber sich keine richtige Startelf bislang gebildet hat. Und wenn wir jetzt so auf die Leistungsträger der vergangenen Wochen schauen, dann sehen wir ja auch, die gab es kaum. Also von den Neuzugängen persönlich hat mich bislang nur so richtig überzeugt Leandro Morgalla. Gaetan Lenz macht es gut, fehlt aber gegen Hertha beim Einstand von Uwe Rösler gelb gesperrt. Und Gerrit Holtmann spielt bislang eine ganz gute Saison. Und dann wird es teilweise auch schon dünn. Also Timo Horn muss man natürlich erwähnen, ja, der bislang auch eine sehr gute Saison spielt. Ohne den hätte der VfL das ein oder andere Spielfeld auch noch höher verloren. Aber dann wird es eng. Und deshalb haben wir uns für die heutige Folge ein bisschen vorgenommen zu schauen, auf welches Personal kann Uwe Rösler denn in den kommenden Wochen setzen. Also auf wen ist Verlass und auf wen vielleicht auch weniger. Also wer hat vielleicht schlechtere Karten unter ihm? Und deshalb fand ich es ganz spannend, dass er die Systemfrage noch nicht beantwortet hat, weil das deutet ja darauf hin, dass er sehr pragmatisch vorgeht und jetzt erstmal schaut, welche Spieler habe ich zur Verfügung, was ist mit denen möglich. Jetzt ist Länderspielpause, gerade auch einige potenzielle Stammspieler fehlen, sind unterwegs bei den Nationalmannschaften, die gerade eben genannten größtenteils auch, entweder mit deutschen U-Nationalmannschaften oder Gerrit Holtmann mit den Philippinen. Aber was denkst du, Claudio, welche Spieler wären bei dir auf jeden Fall gesetzt für die ersten Spiele? Sind das andere, die ich gerade genannt habe, kommt da noch irgendwer dazu?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, Timo Horn, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Und das kann ja auch mal in den Kommentaren bei YouTube. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback, dass wir doch mal ein bisschen konträre Meinung haben sollten. Das Problem ist, ich glaube, bei gewissen Sachen gibt es keine konträren Meinungen. Ich glaube, die wenigsten VfL-Fans würden sagen, dass Timo Horn bisher keine gute Saison spielt. Ich glaube, der hat das ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass wir nur mit einem Tor Unterschied verloren haben. Man kann natürlich darüber streiten, über seine fußballerischen Fähigkeiten, aber ich glaube, man darf da nie vergessen, dass wir 9 Jahre Manuel Riemann im Tor hatten und der einfach überdurchschnittlich gut für einen Torwart am Fuß war. Natürlich auch in dieser ganzen Ära geprägt durch Manuel Neuer, wo der mitspielende Torwart ein Stück weit geprägt worden ist, hatten wir genauso einen Torwart bei uns hinten drin. Ich glaube, den Anspruch darf man an die meisten Torhüter, speziell in Liga 2, nicht stellen, dass sie dermaßen gut im Fuß sind, aber auf der Linie ist Timo Horn aktuell für mich komplett gesetzt, spielt eine sehr, sehr gute Saison. Leandro Morgalla, wie du gesagt hast, bisher der einzige Neuzugang, der wirklich überzeugend ist. Kaietal Lenz, da kann man einfach immer nur wieder ein Sonderlob aussprechen, wie gut der Junge das macht, wie sehr er diesen Sprung von der A-Jugend in den Profibereich gepackt hat. Ich glaube, das hätten die wenigsten von uns gedacht. Ja, man hat es in den Testspielen vor der Saison gesehen, dass der auf einmal da war und auf einmal deutlich weiter war, als man ja vermutlich damit gerechnet hatte. Vor allem, weil dieser Name neben ein paar anderen Namen aus der A-Jugend eigentlich nie so in der ersten Reihe genannt worden ist, wenn man über die eigenen Talente gesprochen hat. Super, super stark. Und ja, Gerrit Holtmann zum einen eben auf dem Platz wichtig, weil er der Einzige ist, der richtig Tempo mit reinbringt. Und ich glaube auch, in einer funktionierenden Mannschaft wäre er in der zweiten Liga nochmal eine viel, viel größere Waffe, als er das aktuell ist. Aber zum anderen auch, weil er in gewisser Weise eine Identifikationsfigur ist und auch vorangeht. Er geht immer wieder zu den Fans. Er stellt sich der Wut und der schlechten Laune. Und ich glaube, der ist einer der ganz wenigen aktuell, die noch wirklich so eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu dem Verein hatten, wie wir das jahrelang bei anderen Spielern hatten. Sei es bei Gambo, sei es bei Zolli, sei es bei Toto. Es gab immer so einen festen Rahmen an Spielern, die eine sehr starke Identifikation mit dem Verein hatten, die vorangegangen sind, auch wenn es schlecht lief. Und das geht der Mannschaft aktuell ein bisschen ab. Und da ist Gerrit Holtmann so einer der ganz wenigen, die diese Fahne eben noch hochhalten.
Ja, da sind wir vor allem bei den sogenannten Führungsspielern, die fast durchweg bislang enttäuschen. Also Timo Horn als Vizekapitän eben nicht, aber Kevin Vogt, Kapitän Matu Spero, Maximilian Wittek, Hofmann, also auch die Mitglieder des Mannschaftsrates, die auch schon teilweise länger dabei sind und eine gewisse Erfahrung mitbringen, alle jetzt auch schon die 30er-Marke erreicht haben, bei denen fehlt es gerade. Und wobei ich da nochmal differenzieren würde, ich glaube, dass gerade Matu Spero und Kevin Vogt noch ein Stück weit stabiler sein könnten als Wittek und Hofmann, weil Bero hat auch im Vergleich zu Wittek und Hofmann in der vergangenen Saison eher mal gute Spiele gezeigt und Kevin Vogt grundsätzlich auch. Also die beiden, Vogt und Bero, wenn man bedenkt, dass man eben nicht nur mit 19-Jährigen den Abstiegskampf in der zweiten Liga bestreiten kann, wären für mich Spieler, die, wenn sie fit sind, Vogt hat aktuell auch das ein oder andere Wehwehchen immer mal wieder, das wären Spieler, die ich eher in der Startelf sehe, die nicht unumstritten sind, aber bei denen ich ganz klar die Fähigkeit sehe, dass sie auch eine Achse bilden könnten. Vogt, das darf man nicht unterschlagen, ist auch jemand, der einer der ganz, ganz wenigen Dirigenten auf dem Platz ist, der auch mal einem jungen Spieler sagen kann, was er zu tun hat, der auch ein gutes taktisches Verständnis hat. Das darf man auch bei allen Problemen, die er hat, auch bezüglich Tempo beispielsweise, darf man das nicht außer Acht lassen. Und bei Matheus Spero geht es aus meiner Sicht darum, ihn in eine optimale Rolle zu bekommen. Also zu schauen, auf welcher Position funktioniert er am besten, damit er dann auch möglichst gute Leistungen bringt. Weil dass er das kann, das hat er schon nachgewiesen in der Bundesliga und hat er beispielsweise auch noch vor einigen Wochen gezeigt mit der slowakischen Nationalmannschaft gegen Deutschland. Also die beiden sich zwar kritisch, wären aus meiner Sicht aber schon Teil einer A11. Ja, und bei Wittek und bei Hofmann haben wir sehr, sehr wenige Lichtblicke in den vergangenen Monaten gesehen, muss man ganz klar sagen. Und aber da stellt sich bei mir immer die Frage nach den Alternativen. Also gerade auf diesen beiden Positionen, nehmen wir mal Wittek, da hätte man Rösch, der hat bis dann auch nicht überzeugt. Holtmann bräuchte man definitiv in der Offensive. Du hast es schon angesprochen, der Einzige, der so richtig Tempo mitbringt und gleichzeitig eine gute fußballische Qualität. Und Koimo, dem traue ich eine Menge zu. Es fällt mir aber schwer gerade zu sagen, ob er derjenige ist, der schon weiter ist als Wittek oder ob das noch zu früh käme. Aber grundsätzlich jemand, dem ich sehr, sehr viel zutraue und der vielleicht auch eine Überraschung werden könnte unter Uwe Rösler. Ja, und bei Hofmann, Sissoko ist es bislang auch nicht gelungen, sich so richtig durchzusetzen. Und Clarissia, Obafemi haben auch enttäuscht. Also da wird es dann auch schon eng im Sturm. Claudio, wie siehst du das? Wer ist von diesen vermeintlich älteren oder arrivierten Kräften aus deiner Sicht stärker und wer ist vielleicht auch mal auf die Bank zu setzen?
Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich mal ein bisschen unterschiedliche Meinung. Matheus Spero gehe ich komplett konform. Ich glaube auch, aufgrund der letzten Saison und auch beim Länderspiel gegen Deutschland hat er ganz klar gezeigt, dass er es kann. Ich glaube, da wird es, wie du es gesagt hast, sehr wichtig sein für Uwe Rösler, ihn in irgendeiner Weise in Position zu bekommen, wo er sein Skillset am besten ausspielen kann. Bei Kevin Vogt ist für mich so ein bisschen der Punkt, er wirkt die ganze Zeit so, als wäre er mit sich selbst beschäftigt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, er hat vereinzelt starke Halbzeiten gehabt. Gegen Paderborn, die erste war grundsolide. Aber er ist als klarer Führungsspieler gekommen. Er wurde angekündigt, man hat sich für ihn gestreckt. Und dieser Rolle wird er aktuell nicht gerecht. Und ich glaube ein Stück weit auch, dass das vielleicht ein Rucksack für ihn ist. Ne? Er kommt nach Bochum zurück als ehemaliger Bochumer Jugendspieler, wird groß angekündigt als Führungsspieler, als wichtiges Element. Und ich glaube, es gab keinen Spieler, über den Dieter Hecking auch so explizit in seiner Rolle gesprochen hat, was er sich von diesem Spieler erhofft. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Rucksack für ihn. Und ich hoffe, dass er jetzt mit einem neuen Trainer einfach vielleicht ein Stück weit befreiter auch spielen kann. Uwe Rösler vielleicht auch ein System findet, eine Spielausrichtung, wo Kevin Vogt dann nicht mehr der alleinige Spielgestalter von hinten heraus ist und er vielleicht auch einfach sein Skillset nochmal besser einbringen kann. Bei Wittek und Hofmann habe ich so meine Bauchschmerzen. Da würde ich auch nochmal unterscheiden. Wittek, ich möchte nicht mehr, dass er Standard schießt. Also ich verstehe es nicht, wieso ein Spieler wie er, wo es einfach offensichtlich ist, dass seine Standards nicht kommen, dauerhaft diese Standards treten darf. Und wenn ich den Anspruch habe, als Profi die Standards zu treten, ja, dann muss ich mich halt nach jeder Trainingseinheit hinsetzen, dass die Dinge auch vernünftig reinkommen und nicht, ja, ich möchte das nicht weiter kommentieren.
Aber da sind wir nicht unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Also das sehen wir wieder
sehr ähnlich. Aber jetzt ist es der Punkt. Du sagst ja, du weißt nicht, ob Koimo weiter ist. Ich möchte Wittek nicht mehr auf der Schiene sehen. Also er hat jetzt über zwei Jahre ist er in Bochum. Er hat über zwei Jahre bewiesen, plus jetzt den Anfang der Saison, dass er einfach kein Schienenspieler ist. Zumindest nicht offensiv stark genug ist, um die Breite ins Spiel zu geben, wie es bei einer Dreierkette notwendig ist. Jetzt kommt das Aber. Ich halte Wittek trotzdem in irgendeiner Form für einen starken Spieler, weil er hat sehr, sehr gute Phasen in Bochum ausgehabt. Die hat er aber in der Regel als klassischer Linksverteidiger in einer Viererkette gehabt. Oder er hat einige Spiele als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette gemacht. Und da fand ich ihn in Summe immer deutlich stärker, als wenn er dafür verantwortlich war, die komplette linke Seite zu beackern und breit ins Spiel zu bringen.
Aber da sind wir uns auch wieder einig.
Da sind wir uns auch wieder ein, ja. Da sind wir uns doch gar nicht so weit weg. Deswegen, also ich möchte ihn nicht mehr als Schienenspieler sehen und da muss man im Zweifel den Tod sterben, dass man Holtmann auf die linke Schiene schiebt, um breit ins Spiel zu bringen, wenn man mit der Dreierkette spielt. Aber dann hat man die Option, ihn als linken Innenverteidiger zocken zu lassen, wo ich ihn vielleicht auch aktuell immer noch stärker sehen würde als ein Strumpf, der bisher keinen guten Start in Bochum hatte. Und dazu kommt dieses spielerische Element, weil ich glaube, Wittek immer noch stärker ist als zum Beispiel ein Strumpf im Spielaufbau, könnte hier dann auch Kevin Vogt entlasten. technisch ist Wittek ja gar nicht so schlecht. Und er zeigt ja auch immer mal wieder, dass er ein, zwei gute Pässe in die Spitze hat. Jetzt gegen Kaiserslautern zum Beispiel gab es auch einen relativ scharfen Pass in die Spitze, der von ihm kam. Ich meine, das war sogar dieses, war das das Abseitstor von Clarissia?
Das Abseitstor von Clarissia, ja.
Genau.
Also das hat Dieter Hecking ja sogar umgesetzt, als er frisch nach Bochum kam. In dem Spiel gegen Leverkusen, dann auch gegen Stuttgart, hat ja Wittek als linker Innenverteidiger gespielt. Also aus meiner Sicht kann das auch eine Option sein, wobei da sind wir gleich bei der Systemfrage, die wir sicherlich diskutieren werden. Macht es überhaupt Sinn, mit Dreierkette bzw. Fünferkette zu spielen, oder ist eine andere Variante nicht passender zum Kader? Aber ich habe dich unterbrochen.
Hofmann noch, und dann bin ich durch. Genau, Hofmann. Ich habe ihn sehr, sehr lange verteidigt, weil ich auch immer schon in der ersten Liga gesagt habe, ja, es ist gut, dass man verlängert hat mit ihm. In der zweiten Liga ist er unsere Lebensversicherung, in der zweiten Liga nachgewiesen, dass er treffen kann. Aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Also ja, es waren wieder bessere Elemente, jetzt zumindest mal kurz phasenweise da in den Spielen, wenn er weiter vorne positioniert wäre und sich nicht die Bälle am eigenen Strafraum gefühlt abholen musste. Aber es ist viel, viel zu wenig. Und das ist für mich auch mit eines der größten Fragezeichen, wie man seinen Torriecher so dermaßen verlieren kann. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt natürlich auch fragen, wie schlecht muss ein Ibrahim Sissoko sein, dass er es nicht schafft, ihn zu verdrängen aus der Mannschaft, beziehungsweise mal zumindest dafür zu sorgen, dass er mal 45 Minuten spielt. Ist mir ein bisschen Stück weit ein Rätsel. Und ich meine, letztendlich ist es so, dass Philipp Hofmann sich gefühlt unter jedem Trainer in Bochum bisher durchgesetzt hat. Und da frage ich mich also, liegen die alle so falsch?
An Alternativen, ja, das muss man natürlich auch sagen.
Und das natürlich auch.
Da fand ich es jetzt ganz spannend, dass Uwe Rösler gesagt hat, er setzt auf eine klare 9. Das spricht also für Hofmann, für Sissoko. Also einer von den beiden wird dann wahrscheinlich auch in der Startelf stehen. Da bin ich gespannt, auf wen es hinauslaufen wird. Und er hat auch gesagt, dass der Stürmer vor allem in der Box sein muss. Und während Philipp Hofmann ja jetzt in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder auch sehr oft im Mittelfeld aufgetaucht ist, bin ich sehr gespannt, ob es Rösler gelingt, ihn dann wirklich auch vor allem in der Box zu lassen, und dass die Arbeit, die Hofmann dann oft im Mittelfeld verrichtet hat, dann vielleicht von anderen Spielern verrichtet wird. Und ich glaube, da sind wir auch bei der Systemfrage. Also ja, die Dreierkette wird in Bochum verschmäht. Rösler hat darauf aber in Aarhus gesetzt. Deshalb bin ich sehr gespannt, was er jetzt hier bevorzugt. Ich glaube wirklich, dass er da pragmatisch vorgeht. Aber ich erwische mich immer dabei, dass ich auch bei einem klassischen 4-2-3-1, das ich grundsätzlich für passender finde, weil es nicht alle Räume am besten abdeckt von den zur Verfügung stehenden Systemen. Und man hat es ja auch in der Bochum-Aufstiegssaison gesehen, da war der Kader klassisch für ein 4-2-3-1 zusammengestellt. Das hat gut funktioniert. Aber ich frage mich bei einigen Positionen, ist der aktuelle Kader für dieses System gut ausgerichtet? Nee. Das Gleiche frage ich mich aber auch bei einem 3-5-2, bei einem 3-4-3, wie auch immer. Also egal, welches System ich nehme, dieser Kader ist aus meiner Sicht für kein System richtig gut ausgerichtet. Und da muss man jetzt irgendwie gucken, dass man das System findet, das noch am ehesten passt. Und wenn ich jetzt ein 4-2-3-1 nehme, dann glaube ich, dass man das dann auch mit den Innenverteidigern ganz gut hinbekommen könnte, weil ich eben für eine Dreierkette nicht die optimale Kombination sehe. Weil dann auch oft Tempo fehlt. Das haben wir jetzt in unterschiedlichen Konstellationen gesehen. Im Grunde ist der Einzige, der richtig gutes Tempo mitbringt, Leandro Morgalla. Und dann wird's schon eng. Masovic fand ich jetzt gegen Kaiserslautern auch unterirdisch, was das Tempo angeht. Ohnehin. Kleine Beke ist auch nicht für Tempo bekannt. Und Strumpf auch nicht. Also da wird's schon eng. Und das große Problem, das ich jetzt mit Blick auf das nächste Spiel sehe, ist, dass beide Sechser, die übrigens Rösler namentlich als einzige richtig gelobt hat, nämlich Ibrahima Sissoko und Lenz, beide ausfallen gegen Hertha. Also da müsste man gucken, welche Sechser sich finden lassen. Und ein großes Problem sehe ich immer noch rechts vorne. Also wer startet da? Da sehe ich nicht den logischen Kandidaten. Quateng tastet sich ran, aber die Frage ist, wann ist er fit, wie fit ist er? Und ansonsten, Alpha Ruprecht hat gegen Kaiserslautern das 2:3 vorbereitet. Ansonsten hat er aus meiner Sicht nicht so gute Aktionen. Und auch da sind wir wieder beim Thema, wie viele Junge wirft man rein? Ich glaube, 3, 4, das funktioniert. Aber man darf eben nicht auf 7 Junge setzen. Und wenn man dann schon bedenkt, dass der ein oder andere junge Spieler gesetzt ist, dann muss man halt mal schauen, in welcher Kombination das am besten passt. Wie siehst du das? Also welches System würdest du bevorzugen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein bisschen in der Vergangenheit bei Uwe Rösler geguckt, wie er denn hat so spielen lassen. Ich glaube, es ist jetzt allen klar, dass er sehr, sehr viel hat Dreierkette spielen lassen. Dieses 3-5-2, 3-4-3, das findet man immer wieder bei ihm in der Vergangenheit. Ich habe mir danach noch mal seine Phase bei Fortuna Düsseldorf ein bisschen genauer angeschaut. Da hat er am Anfang auch mit einer Dreierkette spielen lassen, aber nur ganz wenige Spiele, ist dann relativ schnell auf ein 4-4-2 gewechselt, vereinzelt im 4-3-3. Ja, man muss sich aber auch den Kader dann angucken und die Stürmer, die er hatte, ne? Also er hat da mit einer Doppelspitze Kovnacki und Ruben Hennings gespielt, was qualitativ für die zweite Liga zur damaligen Zeit schon sehr, sehr gut war. In der Innenverteidigung bei ihm hat ein Danzo gespielt, der heute bei Tottenham spielt. Also es war schon Top-Kader, den Düsseldorf damals zusammen hatte, auch wenn wir damals aufgestiegen sind. Da kann man schon wirklich nichts gegen sagen. Deswegen, ich bin so ein bisschen hin und her zwiespältig. Auf der einen Seite ist die Dreierkette jetzt in den letzten Jahren in Bochum natürlich sehr, sehr verbrannt. Zum Teil natürlich auch dem Personal geschuldet. Auf der anderen Seite, wie du es richtig sagst, der Kader ist auch für eine Viererkette nicht richtig ausgelegt. Wir haben keine vernünftigen Flügelspieler außer Holtmann. Alpha Ruprecht ist ein Talent und hat vielversprechende Ansätze. Aber er ist halt eben Talent, ne? Und kommt aus dem Jugendfußball gerade hoch. Und ich finde, man merkt in den paar Minuten, die er spielt, immer mal wieder, dass er eben ja noch kaum Erwachsenenfußball bisher gespielt hat. Ich habe große Hoffnung irgendwie noch immer noch auf Onyeka, dass er seine Rolle findet, weil die paar Minuten, die er immer kriegt, da zeigt er sehr, 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 sehr gute Ansätze.
Wäre aus meiner Sicht auch ein Spieler, der spielen müsste. Also ja. Das, was er bisher gezeigt hat, auch jemand, der Standards treten kann. Also
total.
Vor allem, weil wir ja auch immer wieder lesen und auch selber schon darüber diskutiert haben, gibt es einen Spielmacher in dieser Mannschaft? Und wenn es einer sein könnte, dann wäre es Onyeka. Und wenn wir über ein mögliches 4-2-3-1 sprechen, dann wäre er derjenige, der die Zehnerrolle am ehesten einnehmen kann. Mats Panewik schätze ich für seine Torgefahr. Er ist jemand, der aus möglichst vielen Lagen auch aufs Tor schießt, der auch eine gewisse Körpergröße hat. Auf die Kopfbälle, aber Onyeka ist aus meiner Sicht derjenige, der diese Zehnerrolle am besten ausfüllen kann. Und deshalb sehe ich ihn auf jeden Fall auch in der Startelf.
Total. Ob als Zehner oder gegebenenfalls sogar vielleicht als, ja, Halbraumspieler, da würde ich ihn unter Umständen vielleicht auch noch sehen. In einer zentraleren Rolle ist, traue ich ihm aber auch total zu. Wobei ich auch immer wieder, wenn ich darüber spreche, ja, erwische ich mich selber dabei, wie ich mich ein Stück weit auslache, weil ich mir denke, es ist auch ein Symptom dafür, dass ein 18-jähriger Spieler, den wir ausgeliehen haben, der aus der Jugend von Bayer Leverkusen kommt, der Spieler ist, wo man die Hoffnung hat, dass er unsere Kreativitätsprobleme lösen kann. Ne? Das zeigt auch, wo wir gerade stehen, einfach, muss man halt auch so hart sagen.
Ja, also an dem Kader kann Uwe Rösler jetzt nichts ändern. Nee. Und ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig, dass die Kaderplanung unzureichend war. Dass es auf mehreren Positionen oft auch zu ähnliche Spielertypen gibt, Stichwort Innenverteidigung, da fehlt eben das Tempo. Man hat ja auch viele Innenverteidiger zur Verfügung, also streng genommen 6 ja. Spieler mit Vogt, Masovic, ja. Morgalla, Kleine Bekel, Strompf und Losli. Also die Auswahl ist in der Theorie da, aber in der Praxis fehlen dann doch die passenden Optionen. Und das ist, glaube ich, auf vielen Positionen gerade das Problem. Ich hoffe, dass Ibrahima Sissoko möglichst schnell zurückkommt, dass man also auf der 6 auch jemanden hat, der da gesetzt ist, vielleicht sogar in der Innenverteidigung. Das hat Hacking in der Saisonvorbereitung zwar im Rahmen der Dreierkette ausprobiert, aber könnte aus meiner Sicht auch noch eine spannende Option sein, weil man im zentralen Mittelfeld ja doch relativ viele Optionen hat. Das hat Rösler jetzt auch in seiner ersten Pressekonferenz gesagt. Und Ausfälle gehören aber auch irgendwie dazu und das muss man kompensieren, gerade jetzt auch im ersten Spiel gegen Hertha. Deshalb bin ich gespannt, wie es da aussieht. Claudio, was mich noch interessieren würde, ist, wie siehst du denn die Spieler, die jetzt weniger gespielt haben? Also siehst du da bei irgendwem noch größeres Potenzial oder beschränkt es sich dann doch eher auf diejenigen, die jetzt zuletzt gespielt haben und die muss Rösler jetzt einfach in Form bringen?
So 1, 2 Spieler, wo ich immer so wieder denke, als das sind Spieler, die einfach großes Potenzial haben und ich verstehe nicht, warum sie es nicht auf den Platz kriegen. Miyoshi mal ausgenommen, bei ihm sind es ja eher die Verletzungsprobleme. Ich glaube, dass der uns in der zweiten Liga noch stark helfen könnte, wenn er denn mal fit wäre. Bietet schon, hat schon Elemente, die sonst kaum jemand im Kader hat. Ist ein sehr, sehr ballsicherer Spieler. Auch mal nochmal Elemente, Überraschungsmomente reinbringen. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der diese 1-zu-1-Momente haben könnte, die uns aktuell auch in der Offensive abgeben. Deswegen hoffe ich da ein Stück weit, dass er sehr, sehr schnell wieder zurückkommt. Ein ganz, ganz großes Fragezeichen für mich ist immer wieder Felix Paslak, der in der Jugend bei Borussia Dortmund einfach so dermaßen gut war. Und mir geht das nicht so richtig in den Kopf rein, wie man über Jahre seine Karriere nicht so richtig, wie man nicht so richtig Tritt reinbekommt. Man dachte so ein Stück weit, man hat mit Felix Paslak mit der Schienenposition, hat er seine Position gefunden. Das scheint nicht so richtig der Fall zu sein. Ich persönlich hatte in der Saisonvorbereitung auch immer wieder die Hoffnung, dass ich dachte, gut, in der ersten Liga, da musste er teilweise gegen sehr, sehr gute Flügelspieler verteidigen. Die Defensive ist nicht seine Paradedisziplin. Vielleicht wird es was in der zweiten Liga, weil er immer wieder offensiv ja auch Momente hatte, wo er der Mannschaft geholfen hat. Ne? Ich meine, letzte Saison, glaube ich, 6 Vorlagen gemacht und das ist ja für Spieler beim VfL Bochum schon durchaus ordentlicher Wert. Ne?
Aber wäre das nicht jemand, den man dann in einem möglichen 4-2-3-1 dann rechts vorne einsetzen könnte? Also vielleicht in die Richtung könnte man ja vielleicht auch denken, oder? Das hat er ja in der Jugend bei Borussia Dortmund auch gespielt.
Das wäre tatsächlich meine Idee gewesen, dass man ihn mal offensiv ausprobiert. Ich muss sagen, meine Hoffnung, dass das funktioniert, ist nach den 2 Jahren, die wir ihn jetzt gesehen haben, relativ gering. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Offensive funktioniert, ist für mich immer noch größer, als dass er auf einmal doch der passende Flügelspieler würde für den VfL Bochum wird. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Das wären jetzt die beiden, die mir einfallen würden. Kwarteng natürlich auch aufgrund der Verletzungsthematik. Wenn der mal seinen Körper in den Griff bekommt, glaube ich schon, dass in der zweiten Liga durchaus eine Verstärkung sein kann. Die Ansätze, die er immer zeigt, das ist völlig in Ordnung, aber gefühlt weiß man bei ihm, ja, er macht ein gutes Spiel und nächste Woche hat er wieder eine Verletzung und fällt 3 Monate aus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal vergesse ich, dass er überhaupt im Kader ist, weil er einfach bisher so wenig verfügbar war. Und deswegen, also das wären so die 3, die ich jetzt mal hochwerfen würde, wo ich Hoffnung habe, dass sie die Mannschaft nochmal in eine andere Richtung stoßen könnten, die jetzt entweder verletzt waren oder wenig gespielt haben.
Ich finde es spannend, dass wir, glaube ich, fast jeden Namen genannt haben. Wethien fällt mir gerade noch ein, haben wir noch nicht drüber diskutiert, den ich persönlich eher als 8er, vielleicht 6er sehe, als in dieser offensiveren Rolle, in der Hecking ihn zuletzt eingesetzt hat, beziehungsweise Siebers, Entschuldigung, nicht Hecking. Und über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ist Obafemi. Das ist, da müssen wir jetzt beide schmunzeln, weil es ein Spieler ist, der auf den letzten Drücker zum VfL gekommen ist und alle schon Skepsis hatten, inklusive Dieter Hecking. Und diese Skepsis wurde direkt bestätigt. Der Spieler ist nicht richtig fit, verhält sich nicht, sagen wir mal so, um jetzt nicht alle Geschichten direkt zu erzählen, aber ist auch nicht so richtig professionell dabei und spielt ja deshalb auch nicht. Also ja, jetzt hieß es, er hatte Rückenprobleme und ist also auch nicht so richtig körperlich stabil, aber letzten Endes ein Spieler, bei dem man jetzt, den man jetzt nicht mehr so richtig auf dem Zettel hat, obwohl er noch recht neu dabei ist. Ne? Also das finde ich auch faszinierend, dass man den Ruschinski-Ersatz so spät präsentiert hat und dann jemanden holt, bei dem man eigentlich schon im Vorfeld hätte wissen können, dass das sehr wahrscheinlich so Richtung Moussé Baldé geht, weil es dann einfach nicht passt. Also faszinierend ist eigentlich schon das falsche Wort, sondern es ist einfach fatal, dass der VfL Bochum dann diesen Spieler verpflichtet hat. Hast du noch irgendwelche Hoffnungen bei ihm? Weil das Potenzial ist ja eigentlich da. Er hat ja schon in der Premier League gespielt, aber irgendwie
klappt. Ja. Ich glaube, zum Profi-Dasein gehört halt eben nicht nur das Talent dazu, da gehört auch ein gewisses Mindset dazu. Und wenn man so ein bisschen in das Umfeld des Spielers reinhört, wenn man sich mal ein bisschen bei den anderen Vereinen informiert, wo er bisher gespielt hat, kommt man, glaube ich, relativ zu dem Schluss. Und ich meine, einige Trainer haben sich auch öffentlich über ihn geäußert und bis ein Trainer sich öffentlich negativ über einen eigenen Spieler so in der Form äußert, da muss ja einiges passieren. Da kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass bei ihm, glaube ich, die Einstellung das Problem ist und sicherlich er großes Potenzial hat. Sonst hätte er nicht in der Premier League gespielt, sonst hätten ihn Vereine nicht so viel Geld für ihn auch bezahlt. Aber ich finde es eher bezeichnend, dass sich ein Transfer von Moritz Pruschinski eigentlich den ganzen Sommer über abgezeichnet hat, er sehr öffentlich über seinen Abgang auch gesprochen hat, im Trainingslager schon gesagt hat, dass er sich gerne verändern wollen würde. Dann kommt dieser Abgang, man bekommt auch noch eine verhältnismäßig große Ablösesumme. Ja, man muss damit gewisse Löcher stopfen, weil man mit einem Sissoko-Verkauf gerechnet hat, etc. pp. Aber dann ist das der beste Ersatz, den man präsentiert auf den allerletzten Metern. Ich weiß es ja nicht. Und es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht fit ist. Man hört immer wieder, dass er Probleme mit der Disziplin hat. Ich hoffe, das kriegt man in den Griff. Und ja, ich weiß nicht, die paar Minuten, die man gegen Paderborn von ihm gesehen hat, haben jetzt wenig Hoffnung für mich gemacht, allein so seine Bewegung und so, dass es kurzfristig eine Hilfe ist. Und vielleicht bin ich da zu hart und vielleicht müsste ich immer öfters beim Training sehen. Und vielleicht sieht man ihn diese Woche auch beim Testspiel gegen Aachen. Aber
erstmal muss er natürlich an sich selber arbeiten. Unabhängig jetzt mal vom Trainer, aber vielleicht ist das jemand, den Uwe Rösle anpacken kann. Uwe Rösle hat schon in England gearbeitet,
ja.
Spricht perfekt Englisch. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, den ehemaligen irischen Nationalspieler Obafemi dann vielleicht auch richtig anzupacken. Also das kann ja auch für ihn positiv sein, dass es jetzt genau diesen Trainerwechsel gab. Also ganz abschreiben wollen wir ihn nicht, aber ich glaube, wir sehen ihn beide sehr skeptisch. Und haben ihn jetzt nicht so wirklich als logische Option auf dem Schirm, egal jetzt für welches System. Also bin gespannt, wie es Uwe Rösler löst, was sich jetzt auch die nächsten Tage abzeichnet.
Total.
Und ich persönlich bin dann eher bei einem vereinfachenden System oder bei einer vereinfachenden Spielweise und nicht bei neuen Experimenten. Mit dem Kader muss Uwe Rösler zurechtkommen. Der wird sich frühestens im Winter verändern. Und ja, dann hoffen wir, dass es gegen Hertha dann in die richtige Richtung geht und dass dann wirklich auch nicht nur eine Entwicklung zu erkennen ist, sondern wirklich auch ein Ergebnis, das so ein bisschen Hoffnung stiftet.
Wieder erstarkte Hertha, die ja nach einem sehr schlechten Saisonstart jetzt in Tritt gefunden hat und meiner Meinung nach auch einen sehr, sehr guten Kader hat. Wird nicht leicht, aber um auf deinen Obafemi-Punkt nochmal zurückzukommen, ist tatsächlich auch so meine letzte Hoffnung, die ich bei Obafemi habe, dass Rösler jetzt genau der Typ Trainer ist, der ihn nochmal irgendwie nach vorne bringen kann. Und ich glaube, wir wären die Letzten, die sich nicht freuen würden, wenn es ein Happy End wird. Aber die Hoffnungen sind wenig. Und ich glaube, man wurde in den letzten Jahren beim VfL ja auch immer wieder enttäuscht, wenn es um Spieler ging, die ja so Fallen Angels, würde ich mal sagen, die dann irgendwie nochmal eine zweite Chance hatten, diese Dellenspieler. Deswegen bin ich da nicht ganz so optimistisch. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn er uns alle vom Gegenteil überzeugt.
Aber das zeigt ja auch mal wieder, wie schwer es ist, jetzt die richtigen Spieler zu finden. Und
total.
Also ich verstehe jeden Fan, der sagt, bestimmte Spieler sollten nicht wieder eine Chance bekommen. Die haben schon zu oft enttäuscht. Aber die Frage nach Alternativen, die muss man ja dann in dem Zuge stellen. Und die ist eben schwierig zu beantworten. Und es hat dann auch teilweise einen Grund, warum bestimmte Spieler immer wieder eine neue Chance bekommen, weil andere sich im Training nicht entsprechend aufdrängen. Also das ist auch schwierig. Also diejenigen, die nicht spielen, sind nicht immer automatisch besser als diejenigen, die auf dem Rasen stehen. Ich finde, klare Stammspieler gibt es eben gerade nicht, das haben wir auch eingangs schon gesagt, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so ganz einfach, jetzt die optimale Startelf zu finden. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge dann über die Entscheidung von Uwe Rösler beim Spiel gegen Hertha diskutieren und wer weiß, was ich beim VfL bis dahin noch tut.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Philipp. Ich glaube, damit können wir die heutige Folge dann auch gut abschließen. Wir haben jetzt noch die Länderspielpause, die sollte Uwe Rösler gut nutzen, die Mannschaft kennenzulernen, die Formation zu finden, mit der er dann gegen die Hertha ins Spiel geht. Ich glaube, der Zeitpunkt für den Trainerwechsel war dann tatsächlich jetzt auch sehr, sehr gut gewählt. Und ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Danke, Philipp. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, das ist klar.
Dankeschön, tschüss.